Willkommen bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz Antenne und auf dem Kabel auf 99,85 MHz. Mein Name ist Lukas und ich komme vom Bündnis Demokratie statt Überwachung. Und wir als Bündnis dachten uns, wenn im Juni sich zum vierten Mal die Enthüllung von Edward Snowden zum NSA-Skandal jähren, dann könnten wir doch eigentlich mal jemanden einladen, der uns ein bisschen was darüber erzählt, was denn so in Deutschland an Aufklärung betrieben wurde zum Thema NSA. Und da haben wir uns Daniel Lücking eingeladen, Online-Journalist und Blogger. Und mit im Studio ist außerdem Mareike vom Bündnis Demokratie statt Überwachung. Hallo Mareike.
Hallo.
Und die wird uns jetzt kurz was zum Bündnis Demokratie statt Überwachung erzählen.
Ja, wir sind ein Bündnis mit mehreren Gruppen, die sich am ersten und dritten Mittwoch im Monat in der Knabenschule hier in Darmstadt trifft. Und im Bündnis sind mehrere Gruppen, zum Beispiel Computerwerk, wo auch der Lukas vertreten ist, VDJ, Attac Darmstadt und Chaos Darmstadt und DGB zum Beispiel. Und wir machen mehr Veranstaltungen, bieten wir an und reden halt über Überwachung.
Radio Darmstadt auf 103,4 MHz Antenne bzw. Kabel 99,85 MHz. Und ihr hört eine Aufzeichnung vom Bündnis Demokratie statt Überwachung vom 7. April 2017. Zu Gast ist Daniel Lücking, der die letzten 3 Jahre live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss geblockt hat und heute Abend einen Vortrag an der TU Darmstadt hält. So, hallo Daniel.
Ja, hallo Lukas.
Ja, da du jetzt da bist, wäre es doch ganz schön zu erfahren, wer bist du denn eigentlich?
Ja, ich bin Daniel Lücking. Ich habe in Berlin die letzten 3 Jahre den NSA-Untersuchungsausschuss verfolgt. Es hat eine Weile gedauert, bis nach den Snowden-Veröffentlichungen dann dieser Untersuchungsausschuss zustande gekommen ist. Und so etwa im Mai 2014 gab es dann die erste Sitzung des NSA-Untersuchungsausschusses. Die hat mich interessiert, das habe ich mir zunächst am Fernsehen angeguckt und dann habe ich die Möglichkeit gesehen, auch als Journalist dran teilnehmen zu können und auch als Besucher. Also die Tribüne war gleichermaßen für Journalisten wie auch Besucher geöffnet. Und ja, dann bin ich Sitzung für Sitzung dort erschienen, habe dann darüber gebloggt beziehungsweise auch Artikel veröffentlicht im Neuen Deutschland. Und später dann so ab 2015 kam noch ein engagiertes Team an Podcastern dazu, Jonas und Felix, und die haben den Podcast Technische Aufklärung aufgezogen, sodass wir dann auch ab Mitte 2015 nach den Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses noch in einer Gesprächsrunde zusammengesessen haben, also fast so ein bisschen wie hier, und den Tag nochmal Revue passieren lassen haben und den Menschen erzählt haben, was denn da in diesem Ausschuss stattgefunden hat. Zusätzlich habe ich unter dem Hashtag NSAUA, also NSA-Untersuchungsausschuss, auch immer live aus den Sitzungen getwittert und das meistens schneller, als in der Regierung jemand sagen konnte, das ist eingestuft oder das nur nicht öffentlich.
Okay, das heißt, ihr habt wirklich jeden Tag euch dahingesetzt, nochmal drüber geredet, das aufgenommen und als Podcast zur Verfügung gestellt?
Genau, also es waren so ungefähr 2 oder 3 Sitzungen, die pro Monat stattgefunden haben, immer an Donnerstagen in Sitzungswochen des Bundestages. Und wenn das dann vorbei war, haben wir uns hinterher im Team unter anderem auch mit Vertretern von Netzpolitik.org, die ja das Live-Protokoll gemacht haben und Wort für Wort mitgeschrieben haben, haben wir uns dann in einer Runde nochmal zusammengesetzt, haben innerhalb von 1 Stunde, 1,5 Stunden noch eine Podcast-Folge aufgenommen und das ging teilweise auch echt an die Substanz, weil wir nach so einer Sitzung, die teilweise bis 24 Uhr in der Nacht ging, dann noch ein bisschen mit den Politikern geredet haben, uns noch einen Gedanken über die Sendung machen mussten und es waren schon Tage dabei, da kamen wir um 2, 2:30 dann aus dem Bundestag wieder raus.
Uiuiui, ist ja ganz schön heftig.
Genau.
Wo kann man sich denn das anhören?
Ja, das findet ihr unter www.technische-aufklärung.de. Das sind insgesamt 57 Podcast-Folgen, die entstanden sind. 1, 2 kommen jetzt noch, weil der Ausschuss ist noch nicht ganz vorbei. Die Beweisaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Es folgt aber noch eine Bekanntgabe des Abschlussergebnisses. Derzeit wird ein Bericht angefertigt und dann dürfen die einzelnen Bundestagsfraktionen alle nochmal Stellung nehmen zu den Ergebnissen des NSA-Untersuchungsausschusses und das einordnen. Und da ist im Juni mitzurechnen. Das hat man so abgepasst, dass es eben rechtzeitig vor der Wahl stattfindet und dann quasi nicht mehr zu Irritationen im Wahlkampf führen kann.
Ah, so. Jetzt haben wir natürlich den zweiten Schritt von dem ersten gemacht, schon ganz viel über den NSA-Untersuchungsausschuss gehört, aber kannst du mal erklären, was das eigentlich ist?
Genau, also der Bundestag hat die Möglichkeit, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, wenn es ein Thema gibt, was ein besonders öffentliches Interesse nach sich zieht. Und das waren eben die Veröffentlichungen von Edward Snowden, weil eben in sämtlichen Veröffentlichungen ganz viel über Überwachung geredet worden ist, über die Beteiligung der einzelnen Staaten, über Partner wie zum Beispiel den BND. Und auch eben über die Ausnutzung der technischen Infrastruktur, wie zum Beispiel das Internet, Online-Anbieter, Internet-Provider und so weiter. All das stand ja in den Snowden-Dokumenten drin und im Sommer 2013 schlug das ja auch quasi ein wie eine Bombe, was Snowden da veröffentlicht hatte, nämlich dass quasi jeder zu jeder Zeit technisch überwachbar ist. Und da ja, gab es erstmal ziemlich viel Unruhe. Auch in der Regierung, auch in der deutschen Regierung, weil eben auch der BND als einer der Partnerdienste der NSA galt. Und das musste dann natürlich untersucht werden. Das waren schlimme Vorwürfe. Jetzt hat aber dieser Skandal sich quasi in einem Moment manifestiert, wo es mit der Legislaturperiode quasi zu Ende ging und wo Wahlkampf war. Und dann haben wir natürlich erstmal gesehen, dass unsere Bundesregierung alles unternommen hat, diesen Skandal möglichst klein zu reden und zu sagen, ja, alles nicht so wild und wir sind da nicht dran beteiligt. Und es gab dann auch die berühmte Aussprache von Ronald Pofalla, der damals Kanzleramtsminister und zuständig für die Geheimdienste gewesen ist, der die NSA-Affäre im August 2013 auch direkt für beendet erklärt hat. Ja, dass das dann nicht der Fall war, das holte ihn dann nach den Wahlen auch wieder ein oder nicht mehr ihn, sondern die Bundesregierung, die danach am Zuge war, da war Pofalla nicht mehr dabei. Und dann wurde eben im März 2014 von allen Fraktionen ein NSA-Untersuchungsausschuss beschlossen. Und dem hat man den Auftrag mitgegeben, sich mit der Überwachung der Five Eyes-Dienste in Deutschland auseinanderzusetzen. Five Eyes, fünf Augen, das sind die fünf angloamerikanischen Dienste, also die Dienste der USA, die Dienste von Großbritannien, die Dienste von Kanada, die Dienste von der Dienst von Neuseeland. Habe ich jetzt schon fünf? Ich glaube, einen vergesse ich dabei immer.
Kanada, Großbritannien, USA, Neuseeland.
Ah, und Australien, genau. Da haben wir sie, wenn man auf die Südhalbkugel geht. Da sollte sich der Untersuchungsausschuss mit befassen. Es sollte auch festgestellt werden, inwieweit die deutsche Regierung davon betroffen war, von dieser Überwachung. Gleichzeitig auch sollte sich damit befasst werden, wie der geheime Krieg vonstatten geht. Das ist etwas, was am Jahresende 2013 von John Götz, einem NDR-Journalisten, und von Christian Fuchs, einem jungen Journalisten, der bei der Zeit unter anderem tätig ist, aufgedeckt worden ist. Und da ging es um die Rolle Rammsteins in Rheinland-Pfalz, die große US-Airbase, die im geheimen Krieg, der mit Drohnen gekämpft wird oder der mit Drohnen stattfindet, ja, eine wesentliche Rolle spielt. Und auch das war Teil des Untersuchungsausschusses. Und derzeit, wo die Abschlussberichte geschrieben werden im Untersuchungsausschuss, kommt dann eben auch noch ein weiterer Teil dieses Untersuchungsauftrages zum Tragen, nämlich der Ausschuss soll Empfehlungen erarbeiten, wie die informationelle Selbstbestimmung gewahrt werden kann und was man denn tun kann, um eben diesen Überwachungsmaßnahmen zu begegnen.
Okay, das heißt also, das ist so ein Ausschuss vom Bundestag und im Endeffekt soll damit nicht nur die ganze NSA-Affäre und wie Deutschland damit drin saß, so ein bisschen beleuchtet werden, aufgeklärt werden, sondern da will man auch quasi Handlungsansätze finden, wie man Dinge ändern kann.
Ganz genau. Das soll einen Sinn haben. Das soll natürlich nicht nur Selbstzweck sein und soll sich natürlich auch für den Wähler und die Wählerin entsprechend in einem konkreten Endergebnis wiederfinden. Und ja, es gibt immer so diese Wahrnehmung, ja, so ein Untersuchungsausschuss, der bringt doch gar nichts, außer dass die Dienste am Ende mehr Geld erhalten. Da muss ich leider sagen, ja, das ist auch in diesem Fall wieder so eingetreten, dass das Budget der Geheimdienste massiv aufgestockt worden ist und dass man sogar viele Dinge, die im Untersuchungsausschuss zutage gefördert worden sind, hinterher legalisiert hat durch ein neues BND-Gesetz. Das ist so dieser Wehmut, der jetzt so nach 3 Jahren Untersuchungsausschuss auch ein bisschen mitschwingt, andersrum muss man sagen, die Snowden-Veröffentlichungen selbst, wenn die nicht permanent immer wieder zum Thema gemacht worden wären, im Ausschuss und in den Medien, die darüber berichten und in den Aktionsgruppen, dann wären wir mit dem Thema Snowden vielleicht auch schon viel, viel früher durch gewesen. Und es gab jetzt insgesamt 4 Jahre Diskussionen rund um das Thema Überwachung. Es haben sich viele Bürgerinitiativen gebildet, viele Menschen, die engagiert sind und da auf die Straße gehen. Und da hat eben auch der Untersuchungsausschuss etwas dazu beigetragen, dieses Thema auch mit am Leben zu halten. Letztlich, wir können es nicht ganz vermeiden, dass die Dienste auch ihren Nutzen daraus ziehen. Und bei den momentanen Mehrheitsverhältnissen im Bundestag ist es nun mal leider auch so, dass die Regierung sehr leicht eine Etaterhöhung für die Dienste durchsetzen kann und eben auch so Dinge wie dieses neue BND-Gesetz durchsetzen kann, was von vielen Experten als nicht nur verfassungswidrig angesehen wird, sondern eben auch als Verstoß gegen die Menschenrechte, was dort an Maßnahmen entsprechend drin steckt. Und man könnte jetzt sagen, der NSA-Ausschuss ist in diesem Sommer dann so langsam zu Ende, das Thema Überwachung aber längst noch nicht. Und sich jetzt gegen das BND-Gesetz auch zu äußern und quasi da zu Wehr zu setzen, das sind so die nächsten Schritte, die ich jetzt momentan so sehen kann.
Daniel, wie ist denn deine persönliche Meinung zum NSA-Untersuchungsausschuss? Meinst du, das hat sich bewährt?
Das ist immer eine ganz schwierige Frage, weil es gibt ja nicht nur den NSA-Untersuchungsausschuss, es gibt ja auch ganz viele andere Untersuchungsausschüsse, zum Beispiel auch den zum nationalsozialistischen Untergrund, der ja nicht nur im Bundestag stattfindet, sondern auch ganz viel auf Länderebene. Ich muss persönlich sagen, ich bin froh über jeden Untersuchungsausschuss, der eingesetzt wird, denn es ist so ein bisschen der mahnend erhobene Zeigefinger in Richtung all der Beamten da draußen, die in den Diensten aktiv sind, die bei der Polizei aktiv sind, die in den öffentlich-rechtlichen Strukturen arbeiten, dass man sich doch an Regeln halten muss. Und wenn man das nicht tut und wenn man eigenmächtig handelt oder Dinge unter den Teppich versucht zu kehren, dass das zumindest mal eine Untersuchung nach sich zieht, also auch eine Konsequenz hat. Und das ist etwas, wo ich mir sage, da ist so ein Untersuchungsausschuss wirklich das schwerste Geschütz, was man auffahren kann. So ein Gerichtsprozess, weil irgendein Beamter eine Verfehlung im Dienst begangen hat, den nimmt die Öffentlichkeit nicht so sehr wahr wie so einen Untersuchungsausschuss. Und auch wenn wir über das Ergebnis mit Sicherheit streiten können, ob das jetzt wirklich viel gebracht hat, zumindest die Öffentlichkeit, die durch so einen Untersuchungsausschuss hergestellt wird, die ist wichtig und die führt eben zu Diskussionen.
Durch das BND-Gesetz haben die jetzt ja mehr Möglichkeiten zu überwachen. Meinst du, da wird es in Zukunft auch einen BND-Untersuchungsausschuss geben?
Ja, im Grunde genommen, es sind viele Dinge im NSA-Untersuchungsausschuss diskutiert worden, die eigentlich in einen BND-Untersuchungsausschuss gehört hätten. Das Ganze hieß zwar NSA-Untersuchungsausschuss, aber von der NSA saß da zum Beispiel kein Zeuge. Es saß auch vom GCHQ, also vom britischen Geheimdienst, der auf der gleichen Ebene ist wie die NSA, saß auch kein Vertreter im Ausschuss, weil auch diese Dienste nicht aussagen müssen. Und dann blieb dem Ausschuss nur die Möglichkeit, den BND zu untersuchen, weil der BND ja auch in vielfacher Hinsicht nicht nur mit der NSA, sondern auch mit dem GCHQ kooperiert hat. Und was der Ausschuss zutage gefördert hat, war dann eine wirklich lange Liste an Verfehlungen, die der BND sich so über die Jahre erlaubt hat. Und das ging damit los, dass sie zum Beispiel einfach Daten gesammelt haben, wo sie überhaupt keine Daten sammeln durften. Also man braucht, um eine große Datenbank und eine große Datei anzulegen, eine entsprechende Dateianordnung. Das ist im Prinzip so eine Art Gebrauchsanweisung. Warum mache ich das? Wofür mache ich das? Was wandert da rein? Welche Rechte und Gesetze sind zu beachten? Und da hat der BND eben munter ganz viele Daten gesammelt und hatte aber keine entsprechende Dateianordnung. Das hat auch die Bundesdatenschutzbeauftragte entsprechend gerügt. Eine andere Verfehlung, die der BND an den Tag gelegt hat, war die ungeprüfte Weiterleitung von Rohdaten. Also mal eben die Internetleitung, die durch Frankfurt geht, gesplittet und die Rohdaten dann an eine entsprechende NSA-Vertretung weitergeleitet zur Auswertung, ohne geprüft zu haben, sind da Daten deutscher Bürger drin, die grundrechtsgeschützt sind, zu welchem Zweck wird das Ganze genutzt. Dann gab es noch den großen Bereich mit X-Keyscore, einem Programm, was dazu geeignet ist, diesen Datenstrom auszuwerten und wo man mit Schlagworten, sogenannten Selektoren, arbeiten kann, um dann gewisse Dinge aus dem Datenstrom herauszuziehen. Und da war es eben so, dass der BND von Anfang an diese Technik nicht hatte, der US-Dienst, die NSA schon. Und dann gab es quasi so einen Deal, ja, ihr gebt uns die Technik und wir geben euch die Daten. Und all das ist im NSA-Untersuchungsausschuss beleuchtet worden. Und leider durch das neue BND-Gesetz und durch die Mehrheitsverhältnisse, wie die Regierung sie momentan hat, ist das Ganze auch im Nachhinein mehr oder weniger legalisiert worden. Es ist jetzt zum Beispiel für den BND möglich, weitaus mehr Daten aus einer Leitung noch zu schöpfen, als das vorher der Fall war. Vorher gab es so eine 20%, so ein 20%-Limit. Und darüber durfte nicht hinausgegangen werden. Und da hat der BND schon massiv getrickst, wie denn diese 20% sich dann zusammensetzen. Und jetzt ist es so, dass unter dem neuen BND-Gesetz der BND einen ganzen Provider in Beschlag nehmen kann und an einem Netzknoten dann zum Beispiel sagen kann, ich möchte jetzt alle Verkehre der Telekom, ich möchte jetzt alle Verkehre von Vodafone. Dann holt er sich die entsprechende Genehmigung und dann kommt quasi alles da rein. Es waren viele hanebüchene Sachen, die man, glaube ich, noch weiter auswälzen könnte und müsste und wo man beim BND noch viel genauer reingucken müsste. Ich kann auch nicht erkennen, dass man da wirklich hundertprozentig durch ist, aber der NSA-Ausschuss ist momentan wirklich am Ende seiner Möglichkeiten, weil die Legislaturperiode endet und weil auch durch die Art und Weise, wie die Akten vorgelegt werden, jetzt momentan auch nicht mehr Ermittlungsarbeit möglich ist. Es gibt darüber hinaus noch ganz viel Geheimhaltung. Also die Parlamentarier durften sich zum Beispiel die Suchbegriffe, diese Selektoren, nicht anschauen, weil man gesagt hat, okay, die gehören der NSA. Gut, der BND hat die ungeprüft laufen lassen und der NSA die Daten weitergeleitet. Aber die NSA sagt, nein, da darf niemand reingucken. Und da ist das Staatswohl gefährdet, wenn ein Parlamentarier die NSA-Suchbegriffe sich anschaut. Die durften sie sich nicht angucken. Eine große Errungenschaft im Ausschuss war, dass sich der Ausschuss dann aber die BND-Suchbegriffe angucken konnte. Also das, was der BND auch rechtswidrig gemacht hat, nämlich Europäisches Parlament überwachen, europäische Institutionen und Firmen überwachen, was dann irgendwann 2015 öffentlich geworden ist. Da durften die Parlamentarier dann reingucken, weil es da nur um deutsche Suchbegriffe ging und da konnte die NSA dann nicht mitreden. Ja, ich schweife aber ein bisschen ab, denn die Frage war ja, ob es nicht eigentlich einen BND-Untersuchungsausschuss bräuchte. Ja, und ich bin auch der Meinung, nach dem Ausschuss ist vor dem Ausschuss, denn BND-Untersuchungsausschüsse gab es in den letzten Jahren mehrere. Auch der NSA-Ausschuss war quasi ein BND-Untersuchungsausschuss. Und ich bin mir sicher, bei der Art und Weise, wie mit Grundrechten in dem Dienst umgegangen wird, dass wir auch in der nächsten Legislaturperiode bestimmt wieder einen Untersuchungsausschuss in dieser Richtung haben werden. Vielleicht jetzt nicht komplett den BND und die Überwachung betreffend, aber mit Sicherheit einzelne Skandale, die da hochkommen können, wenn zum Beispiel bekannt wird, dass Journalisten überwacht worden sind oder dass einzelne Institutionen überwacht worden sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es wieder einen BND-Untersuchungsausschuss geben wird.
Das klingt ja ganz schön heftig. Gerade so, als ob die Regierung plötzlich gemerkt hätte, oh, das kann der BND alles machen? Das klingt ja super, das müssen wir legalisieren. Ihr seid bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz Antenne beziehungsweise 99,85 MHz auf Kabel. Und ihr hört eine Aufzeichnung vom BDSÜ, dem Bündnis Demokratie statt Überwachung, vom 7. April 2017. Zu Gast ist Daniel Lücking, der die letzten 3 Jahre live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss geblockt hat und heute Abend einen Vortrag an der TU Darmstadt hält. Wir haben uns eben schon darüber unterhalten, dass ja da eine ganze Menge rausgekommen ist, was der BND so alles an Schindluder getrieben hat und was dann letztendlich mit dem BND-Gesetz legalisiert wurde. Und da du ja jetzt die letzten 3 Jahre da in diesem Ausschuss verbracht hast, hast du erlebt, dass da eine Menge Zeugen geladen wurden. Was hast du denn da so erlebt? Was waren denn die krassesten Dinge, die dir irgendwie untergekommen sind?
Ja, also es waren wirklich schon krasse Zeugen dabei, hauptsächlich vom BND, weil die ja eben für die Überwachung verantwortlich waren und auch die Technik entsprechend eingesetzt haben. Das war, da sind so viele, da fällt es dann echt schwer, jemanden rauszupicken. Aber ich habe mir einen wirklich rausgeschrieben, der so im Mai 2015, nachdem der Ausschuss schon über ein Jahr lang lief und nachdem dieser Zeuge, der Zeuge D.B., seines Zeichens Unterabteilungsleiter der technischen Aufklärung, nachdem der so ein bisschen in die Ecke gedrängt war und schon mehrfach da gewesen ist, meinte er dann irgendwie zu Beginn seiner dritten Aussage, glaube ich, äußerte er: Ja, ich weiß, das habe ich in der letzten Vernehmung anders ausgesagt. Heute sage ich es so aus, das können Sie nun gegen mich verwenden oder auch nicht. Und ich saß da auf der Besuchertribüne und ich wollte es auch erst gar nicht glauben. Und im Protokoll von Netzpolitik ist es an dem Tag leider auch nicht zu finden. Aber ein Kollege hat es auch entsprechend so wahrgenommen, der Falk Steiner vom Deutschlandfunk, und hat es auch so vertwittert und hat es dann quasi auch für die Öffentlichkeit gesichert. Solche Aussagen kommen dann eben auch. Und gerade dieser Zeuge D.B., Unterabteilungsleiter technischer Aufklärung, das war einer der wesentlichen Zeugen, weil in seiner Abteilung wurde das gesamte Geschäft rund um die Selektoren verwaltet, beziehungsweise diese gesamte Selektorengeschichte lief in seiner Abteilung. Und in der Abteilung darüber, sein Abteilungsleiter, wollte von nichts so richtig was gewusst haben, wurde später irgendwann aufmerksam. Auch der BND-Präsident wollte dann zunächst nichts gewusst haben. Auch die Dienstaufsicht über dem BND, die im Kanzleramt sitzt, wollte von nichts gewusst haben. Und im Februar wollte auch dann unsere Kanzlerin von nichts gewusst haben. Also irgendwie hat sich diese gesamte Affäre rund um die Selektoren und um diese quasi Kronjuwelen der Überwachung hat sich auf diese Unterabteilung technische Aufklärung kapriziert. Das lief alles in dieser Unterabteilung zusammen. Alle Ebenen darüber kamen wunderbar weg und so, nee, wir wussten von nichts, aber wir haben dann natürlich ermittelt und sind dem dann natürlich nachgegangen und hin und her. Und diese Unterabteilung, die hat es wirklich voll abbekommen und das war dann schon wirklich, ja, heftig mit anzusehen. Und es gab andere Zeugen. Ein Zeuge zum Beispiel konfrontierte in einer sehr bockigen Art dann auch irgendwann die Obleute. Er kam dann sehr aufgeregt rüber und er adressierte dann die Obleute so nach dem Motto: Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt sitze. Ich habe doch nichts verkehrt gemacht. Ich habe doch nur das gemacht und nur dort gehandelt, wo Sie als Abgeordnete noch keine Regelungen erlassen haben.
Kurze Zwischenfrage, was sind Obleute?
Ah, die Obleute, das sind die Vertreter der einzelnen Fraktionen von CDU, CSU, SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Linksfraktion. Die stellen jeweils einen Obmann oder eine Obfrau, die quasi den Hut aufhat im Ausschuss für die jeweilige Fraktion. Darüber hinaus sitzen noch weitere Vertreter der jeweiligen Parteien mit drin, die irgendwie so am Thema mitarbeiten. Bei den Grünen war das zum Beispiel Hans-Christian Ströbele, der über lange Jahre schon im Bundestag ist und auch immer viel mit Geheimdienstangelegenheiten zu tun gehabt hat, auch Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium ist. Bei der Linksfraktion war es neben Martina Renner, die Obfrau war, André Hahn, der auch aus dem parlamentarischen Kontrollgremium kam. Bei den Grünen habe ich jetzt vergessen, Konstantin von Notz zu erwähnen, der als Obmann dort saß. Für die SPD saß Christian Fliesek als Obmann im Ausschuss und dann war mal Burkhard Lischka mit dabei oder, ja, die Namen habe ich hier nicht vor mir liegen, dann fallen sie einem wirklich schwer. Und bei der CDU-CSU wird die Liste dann noch länger, da ist man mal mit dem Obmann Roderich Kiesewetter gestartet. Dem fiel dann aber auf, ist blöd, dass in meiner Nebentätigkeit beim Reservistenverband so viele Leute vom BND um mich herum sitzen und ich natürlich gerade das Fehlverhalten vom BND untersuche. Der ging dann irgendwann raus aus dem Ausschuss und dann kam Nina Waken von der CDU-CSU. Und neben Nina Waken saßen dann noch eine Reihe anderer CDU-CSU-Leute, die aber nicht wesentlich im Ausschuss mitgearbeitet haben, die haben mal eine Reihe an Fragen gestellt oder dann gab es auch Herrn Tankred Schipanski, der durch Dinge auffiel, die waren, naja, hinterher als Tatortreinigung verschrien. Also Tankred Schipanski galt als Tatortreiniger. Wann immer die Opposition kritische Fragen aufgebaut hatte und einen Zeugen richtig unter Druck gesetzt hat, kam in der nächsten Fragerunde dann von der CDU-CSU Tankred Schipanski und nivellierte alles wieder und meinte, ja, das war aber doch rechtmäßig und hin und her. Er hatte dann den Namen Tatortreiniger weg und wir lachten doch alle recht herzlich, als er ziemlich langatmig einen der Zeugen zusammenfasste und dann damit schloss, habe ich sie so richtig wiedergegeben? Und der Zeuge ihn völlig perplex anschaute und sagte, nein. Das war, also es gab auch ziemlich heitere Momente in diesem NSA-Untersuchungsausschuss. Aber bei den Zeugen, da gab es dann auch, ja, ich sag mal, düstere Momente. Also zum einen kann ich mich da sehr lebhaft noch an die Leiterin des Tarnmittels, so nannte sie das, der Hauptstelle für Befragungswesen erinnern. Das ist eine ehemalige Behörde des BNDs, die wurde Ende 2014 aufgelöst und hat zuvor über 50 Jahre lang Aus- und Übersiedler befragt, wenn die nach Deutschland kamen. Und hat aber auch Asylsuchende befragt aus Krisenregionen. Und die Frau saß an dem Tag, wo sie auszusagen hatte, wirklich völlig eingeschüchtert auf der Zeugenbank, war verunsichert bis zum geht nicht mehr und hat dann auch mit zittriger Stimme dann teilweise Dinge gesagt und dann auch auf den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verwiesen, weil sie Dinge nicht sagen wollte. Und was da dann so schlimm war, das war im Prinzip auch in der Berichterstattung rund um den geheimen Krieg schon deutlich geworden. In dieser Hauptstelle für Befragungswesen wurden Asylsuchende befragt aus Ländern, in denen die USA zum Beispiel ihren Drohnenkrieg führen. Und denen wurden zum Beispiel Google Maps Karten vorgesetzt und sie sollten dann Aussagen treffen über Gebiete, wo Menschen wohnen oder was sie sonst noch so über diese Gebiete wissen. Die wurden nach Handynummern befragt, so wie es im Ausschuss sich dann darstellte. Und das Ganze eben auch nicht nur von deutschen Beamten, sondern Teil dieser Hauptstelle für Befragungswesen, die insgesamt 50 Befrager hatte, waren auch 10 Befrager der Defense Intelligence Agency des US-Militärgeheimdienstes. Und dieser US-Militärgeheimdienst trat dort unter Legende auf. Die gaben sich als deutsche Befrager aus, hatten auch deutsche Papiere, wie wir im Ausschuss dann erfahren haben, und haben dann teilweise auch Befragungen von Asylsuchenden alleine gemacht. Oder haben mit einer besonderen Sprachkompetenz gefragt, die die deutschen Ermittler nicht hatten oder die deutschen Befrager nicht hatten. Und hinterher stellte sich dann im Ausschuss auch heraus, dass dann diese Protokolle auch nicht nachvollzogen werden konnten, was denn da gefragt worden ist. Teilweise dann auch wirklich der Befrager des US-Militärgeheimdienst alleine mit dem Asylsuchenden. Und die Opposition hat auch versucht, viel Kausalzusammenhänge herzustellen zwischen Befragungen, die stattgefunden haben, und Drohnenschlägen, die später stattgefunden haben, um dann deutlich zu machen, dass das möglicherweise auf Basis dieser Befragungen stattgefunden hat. Nur das war insgesamt auch sehr schwierig und nachdem jetzt mittlerweile auch dieses Tarnmittel geschlossen worden ist, war es schwierig, da noch weiter komplett zu ermitteln. Die Abgeordneten hatten auch nicht in alles Einsicht. Und diese Art von Befragung, also das hat mich persönlich auch sehr mitgenommen und geschockt, was da eben zum Ausdruck gebracht worden ist. Da saß jemand, dem war es eigentlich völlig egal, welchen Effekt das Ganze gehabt hat, weil es war ein Verwaltungsjob und man macht das eben so und das war eben der Auftrag und dann wurden eben Daten gesammelt. Und das war dann eine der weniger heiteren Aussagen. Und besonders beeindruckt hat mich auch die Aussage des US-Zeugen Brandon Bryant. Brandon Bryant ist ein ehemaliger US-Drohnenbediener. Man muss sich das so vorstellen, dass es einen Container gibt. In dem Container sitzen vor allerlei Monitoren und vor allerlei Steuergerät zwei Soldaten. Ein Soldat ist der Pilot dieser Drohne und fliegt das Fluggerät. Der andere bedient nur den Überwachungsapparat, sprich die Kamera, die Zielsteuerung und so weiter. Brandon Bryant war dieser Soldat und hat dann im Ausschuss darüber berichtet, wie die Struktur dieses Drohnenprogramms ist. welche Rolle Rammstein da spielt. Er hat ganz klar ausgesagt, dass vor jedem Drohnenflug, der stattgefunden hat, zunächst aus dieser Kabine heraus eine Verbindung nach Rammstein hergestellt worden ist. Das Ganze lief über Glasfaser, einmal durch den Atlantik bis nach Deutschland und ging dann in Rammstein auf den Satellit oder eben in einer deutschen Station auf den Satellit. Es ist so, dass Teile von Deutschland und insbesondere Bad Aibling, wo eine weitere Station der Amerikaner ist, mit wo eben Satellitenüberwachung stattfindet, oder eben auch die Station Rammstein, wo das Signal für die Drohnen drüber läuft, dass die eben ja von der Geoposition auf der Erde her so geeignet sind, dass man diesen Platz gewählt hat. Und ja, es ist, Rammstein ist, so hat es Brandon Bryant dargestellt, ein schwer zu ersetzendes Glied, ein schwer zu ersetzender Teil dieses US-Drohnenkrieges. Und seit Ende 2013 ist das mehr oder weniger auch bekannt, beziehungsweise spätestens seit der Aussage von Brandon Bryant im Oktober 2015. Und seither laviert auch die Bundesregierung da herum, klar Stellung zu beziehen und zu sagen, das ist rechtswidrig, was da stattfindet, und wir arbeiten da etwas zu. Die Bundesregierung zieht sich dann darauf zurück und sagt, naja, von Rammstein starten keine Drohnen. Nee, tun sie nicht. Die Drohnen starten in Jemen oder sie starten irgendwo in Ländern in Afrika oder in Pakistan oder wo auch immer oder in Afghanistan. Aber das Signal geht eben durch und die Steuerung erfolgt aus den USA heraus über die Station in Rammstein, und insofern ist es eben ein unersetzliches Glied in dieser ganzen Kette. Derzeit bauen die Amerikaner weitere Stationen auf, um Rammstein auch irgendwie ersetzen zu können. Und ja, letztendlich, wenn, wir hatten vorhin das Thema, wird es nochmal einen BND-Untersuchungsausschuss geben. Letztendlich müsste es irgendwann einen Drohnenausschuss geben, wo die Verantwortung der Bundesregierung geprüft wird für all diese Drohnenschläge, die seit der Aussage von Brandon Bryant vor einem deutschen Gremium stattgefunden haben und die nicht durch die Bundesregierung dadurch unterbunden worden ist, dass sie eben gesagt haben, das in Rammstein tragen wir nicht mehr mit, das können wir international nicht rechtfertigen. Das wäre so ein Ausschuss, den ich mir wirklich wünschen würde. Ja, und das waren also wirklich heftige Themen, die dort diskutiert worden sind. Und interessant waren dann auch die Äußerungen der Regierungsvertreter, die dann auch gewisse technische Details auch geleugnet haben. Also ich weiß bei dir, dass du dich ja auch mit Technik auskennst, und es ist mittlerweile auch in der Technikszene ganz viel bekannt, dass eben über eine Handyverbindung oder über Metadaten von Handykommunikation auch eine ganz genaue Zielortung gemacht werden konnte. Und das war eben so, dass ganz viele Zeugen von der Regierung und Leute zum Beispiel vom Verfassungsschutz oder vom BND gesagt haben, nee, das geht nicht. So genau ist das nicht, und man kann eben aus einer übermittelten Telefonnummer noch keine Grundlage für einen Drohnenschlag machen. Da musste es dann auch erst ein langwieriges Gutachten geben, wo dann eben den Menschen auch gezeigt worden ist vom Verfassungsschutz, vom BND, nee, das geht doch, und ihr könnt es jetzt nicht mehr leugnen, dass nur die Weitergabe einer Handynummer schon ausreicht, um einem Menschen quasi eine Zielscheibe über den Kopf zu malen.
Ja, das hört sich hier alles sehr interessant an, was du da erzählst.
Krass, könnte man auch sagen.
Ja, krass, ja. Also auch bedrückend, wenn ich dann höre, bei so Aussagen mit den Drohnen, und dann hast du dann die BND-Mitarbeiter, die von nichts gewusst haben. Das macht dann sicherlich auch ziemlich wütend.
Oh ja.
Ein Zeuge hat ja auch gefehlt, da gab es ja auch große Diskussionen, Edward Snowden. Vielleicht magst du da was zu erzählen.
Ja, das war die Farce des Ausschusses schlechthin. Man hätte gerne Edward Snowden gehört. Zumindest hat das irgendwann mal der Ausschuss auch als Beweisbeschluss beschlossen. Das Problem bei Edward Snowden war, es musste zunächst sichergestellt werden, dass er auch geschützt werden kann, wenn er hier in Deutschland aussagt. Und diesen Schutz kann der NSA-Untersuchungsausschuss selber so nicht bieten. Da wäre er auf Amtshilfe der Bundesbehörden angewiesen. Sprich, eine Möglichkeit, dass eben Edward Snowden während seiner Aussage hier in Deutschland sicher untergebracht ist. Und vor allen Dingen hätte klar sein müssen, dass Edward Snowden nicht in dem Moment, wo er Russland verlässt und Deutschland betritt, automatisch von den Amerikanern hier in Deutschland festgenommen wird. Also, dass man ihm auch diese Immunität gewährt und ihn bereit ist, entsprechend zu schützen. Es hat sich dann eine Farce ergeben, die kaum noch zu toppen war. Eine Arbeitsgruppe im Justizministerium hat dann eben diesen Sachverhalt geprüft und hat den sehr ausgiebig geprüft, über 2 Jahre geprüft. Also um dann irgendwie zu dem Ergebnis zu kommen, dass das eben nicht möglich ist, Snowden hier in Deutschland zu hören. Und das wurde dann eben auch von ganz vielen Vertretern aus Regierungskreisen, unter anderem auch von der SPD, dann auch so begründet, so kleingeredet. Ja, was soll Snowden denn jetzt noch alles sagen? Er sagt ja selber, er hätte keine Daten, weil er die alle an Journalisten weitergegeben hätte. Er sei ja auch nicht bereit und nicht kooperativ, per Video auszusagen, also sich per Videostream in den Ausschuss durchstellen zu lassen. Klar, aber das hat sein Anwalt Wolfgang Karlik auch ganz deutlich gemacht. Kann er nicht aufgrund seines Asyls, und Snowden hat auch von Anfang an immer wieder gesagt, er kann gewisse Dinge aus Russland heraus nicht sagen, die er nur bereit ist, physisch, wenn er sich physisch in Deutschland befindet, also direkt vor dem Untersuchungsausschuss, diese zu äußern. Da hat die Bundesregierung oder haben die Regierungsparteien ganz viel unternommen, auf eine ganz dezente Art, um diese Art von Aussage nicht möglich zu machen. Und hinterher dann so dazustehen, dass man sagt, ja, ist ja dann auch Pech und dann ist es ja auch wieder die Schuld von Herrn Snowden, wenn er selber nicht kommen will. Das war wirklich eine große Farce, und ich weiß nicht, ob es jetzt noch auf irgendeine Art und Weise möglich gemacht wird. Das wäre natürlich die große Überraschung, wenn er im Mai oder im Juni dann plötzlich doch vor dem NSA-Untersuchungsausschuss steht. Also dem Ausschuss steht es auch frei, wieder in die Beweisaufnahme zu gehen. Und das wäre dann aber ein entsprechender Beschluss, den die Obleute im Ausschuss fassen müssen. Das wäre eine große Überraschung, aber da rechne ich persönlich auch nicht mehr mit.
Boah, das hört sich ja ganz schön krass an. So. Also je mehr du redest, desto irgendwie mehr werde ich innerlich so ein bisschen wütend.
Und auch ein bisschen fassungslos.
Also ja. Ich kann wirklich nur an der Oberfläche kratzen. Es sind 3 Jahre Untersuchungsausschuss. Ich kann jetzt auch nur noch die Empfehlung abgeben für die, die am Thema dranbleiben wollen. Es gibt an den letzten beiden Chaos Communication Congress Veranstaltungen, die stattgefunden haben, gibt es Vorträge zum Thema NSA-Untersuchungsausschuss, die von den Menschen von Netzpolitik.org gehalten worden sind. Anna Biselli und André Meister zum Beispiel, die da auch viel gesessen haben. Es gibt witzige Stücke darüber. Es gibt eine Aufführung aus 2014, aus 2015, genau, und aus 2016, wo das Ganze dann quasi in Theaterstückmanier aufgeführt worden ist, und auch wo dann Anekdoten aus dem Ausschuss gekommen sind. Also Stunden über Stunden, wo man sich dann mit dem Thema befassen kann. Es gibt super Vorträge von Anne Roth, die als Aktivistin vielen bekannt sein mag und die in den letzten 3 Jahren im NSA-Untersuchungsausschuss als Referentin für die Linksfraktion unterwegs gewesen ist. All das findet sich ganz viel auch in Zusammenarbeit und Unterstützung mit dem Chaos Computer Club, und den ich an der Stelle auch mal erwähnen will. Und wer da reinsteigen will, das kann einen wirklich über Wochen und Monate beschäftigen.
Ihr seid bei Radio Darmstadt auf 103,4 MHz beziehungsweise Kabel auf 99,85 MHz, und ihr hört eine Aufzeichnung vom Bündnis Demokratie statt Überwachung vom 7. April 2017. Zu Gast ist Daniel Lücking, der die letzten 3 Jahre live aus dem NSA-Untersuchungsausschuss geblockt hat und heute Abend einen Vortrag an der TU Darmstadt hält. Und du hast uns eben schon echt krasse Sachen erzählt, wo mir echt die Kinnlade runtergeklappt ist. Deswegen würde ich dir einfach gerne nochmal ein paar Minuten geben und so einfach mal zusammenzufassen, was würdest du gerne noch an die Menschen loswerden, die jetzt davon hören und ähnlich, ich würde schon sagen, geschockt sind wie wir. Und auch vielleicht hast du noch irgendwie einen positiven Ausblick zu geben, was könnte man noch tun, um irgendwie sich da zu engagieren.
Ja, ich glaube, wer jetzt der Sendung zugehört hat, der wird sich so ein bisschen gewundert haben, hey, der erzählt so viel von diesem NSA-Untersuchungsausschuss und letztendlich haben wir so wenig darüber gehört in den Nachrichten oder in der Tagesschau oder sonst wie. Ich merke auch gerade, das Thema ist in den 3 Jahren so komplex geworden, so angewachsen an Informationen, an Dingen, die passieren, dass es unheimlich schwierig ist, sowas geballt auf eine Stunde reduziert wiederzugeben. Man kann da immer nur so einzelne Schlaglichter drauf werfen und wird es eigentlich nie schaffen, sämtliche Abstrusitäten aufzuzählen, sämtliche Wow-Effekte da rauszuarbeiten, wo man sich eigentlich aufregen müsste und wo man sagen müsste, warum ist der Dienst hier nicht aussagefähig? Warum hat die Kooperation stattgefunden? Warum hat der BND Technik, die das BSI selber nicht versteht und nie in der Hand gehabt hat, um sie zu zerlegen, sondern nur Bedienungsanleitungen gehabt hat, um dann zu prüfen und zu sagen, ja, ist in Ordnung, kann eingesetzt werden. Warum durfte sowas stattfinden? Also es steckt unheimlich viel in diesem NSA-Untersuchungsausschuss drin, was jetzt nach diesen ganzen Vernehmungen und nach der ganzen Beweisfindung mehr oder weniger vorbei ist und mit dem man sich aber immer noch auseinandersetzen kann. Das ist noch überall im Internet zu finden und all das, was in diesem Untersuchungsausschuss Thema geworden ist, sollte auch die Arbeit der nächsten Jahre quasi befeuern, um zu sagen, da müssen wir nochmal nachhaken. Wollen wir diese Technik? Wollen wir, dass ein Dienst so weit in die Privatsphäre vordringen darf? Wollen wir, dass Europäer anders behandelt werden als Deutsche? Wollen wir, dass der Rest der Welt anders behandelt wird bei der Überwachung als Deutsche? All diese Fragen stecken noch in diesem Untersuchungsausschuss drin und die können wir immer wieder rausholen und können immer wieder darauf verweisen. Und das wäre mir eigentlich ein Anliegen, dass jeder, der sich mit Bürgerrechten, Menschenrechten befasst und auch mit dem Thema Überwachung befasst, technische Überwachung, diese Ergebnisse aus dem Ausschuss auch verwendet, um zu sagen, hier haben wir ein großes, großes Negativbeispiel und so wollen wir das eigentlich nicht haben.
Gut, dann vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, danke.
Wir haben jetzt noch einen kleinen Werbeblock vorbereitet.
Mich hat es auch gefreut, hier zu sein.
Ja, schön.
Genau, und zwar, wer sich noch weiter mit der Überwachung auseinandersetzen möchte, kann dies tun bei uns auf der Internetseite www.demokratie-stadt-überwachung.de. Da sind schon einige Artikel drin, einfach mal durchgucken. Und wer Interesse hat, an unseren weiteren Veranstaltungen teilzunehmen, am 28.04. ist im Heiner-Lehr-Zentrum das Thema die smarte Stadt. Und am 20.05. Von 14 bis 20 Uhr machen wir einen Workshop mit dem Thema Neoliberalismus, Demokratieabbau und Überwachung. Und dann gibt es noch demnächst beim Filmkreis eine Filmreihe zum Thema Überwachung. Da werden Filme gezeigt wie 1984, Zero Day und Snowden, der Film. Da könnt ihr euch informieren unter der Internetadresse www.filmkreis.de.
Ja, das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Es verabschieden sich Mareike, Daniel und Lukas und wir wünschen euch noch einen schönen Abend mit dem Klassiker von The Police, Every Breath You Take.